Sieg und Niederlage. Das soll heute unser Thema sein. Peter Hane sagte kürzlich zum Thema unserer schwindenden Freiheit in Deutschland: Wir haben zwar Redefreiheit, aber nach der Rede keine Freiheit mehr. Nach der Rede keine Freiheit. So ähnlich erging es ja Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 4. Nach ihrer Rede wurden sie gefangen genommen und ihnen einen Prozess gemacht. Allerdings konnte der Hohe Rat auch damals keinen Grund finden, sie zu verurteilen. Aber sie wollten Petrus und Johannes zumindest einschüchtern. Doch was sehen wir? Die Kühnheit des Petrus, da hatten wir vor zwei Wochen ja schon gesehen, hier in 4, Vers 20, da sagte Petrus: Wir können ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also Petrus und Johannes, sie ließen sich nicht einschüchtern. Er war seinen Auftrag gewiss, dass er diesen weiterhin ausführen würde. Seine Botschaft war auch damals ketzerisch in der pluralistischen Gesellschaft des Römischen Reiches. Ja, wie konnte er sagen, in keinem anderen ist das Heil, auch in keinem anderen Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden. Alleine Jesus Christus. Das war auch schon damals ketzerisch. Wir hatten auch gesehen, dass die ganze Gemeinde hinter Petrus und Johannes standen. Das betrachteten wir vor zwei Wochen. Sie beteten in der Not inständig für die beiden Apostel und sie stellten sich dahinter. Ja, das sehen wir in Kapitel 4, Apostelgeschichte. Ab Vers 23. Auch sie, die Gemeinde, auch die Gemeinde betete: Gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Also merken wir hier die Apostel, die predigten mit Freimut. Was machte die Gemeinde? Sie betete für die Apostel. Sie hatten sich jetzt nicht ängstlich zurückgezogen, sondern sie beten dafür, dass auch ihnen als jedem Einzelnen auch diese Freimut gegeben würde. Ja, und wir sehen dann, welcher unglaubliche Sieg dann errungen wurde, als sie dann wieder freigelassen wurden und dann wieder zurückkamen. Lasst uns mal betrachten, wie die Gemeinde zusammengehalten hat. Ja, in dieser Situation, wo sie gemeinsam ihren Feind widerstanden haben, sozusagen, ja, denjenigen, die ihnen Böses wollten, hatten sie gemeinsam widerstanden. Und zu welch einer inneren Zusammenhalt das die Gemeinde geführt hat, das sehen wir, und zwar ab Vers 32. Ich will gerade mal lesen. Da heißt es: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wow, was für eine Geschichte. Es ist doch oft auch zu beobachten, wenn von außen der Druck auf die Gemeinde Jesu kommt, dann sind die Geschwister besonders, haben besonderen inneren Zusammenhalt. Echte Christen sind in Verfolgungszeiten daran gehalten, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu stärken. Aber man kann leider sehr oft beobachten, wenn der Druck nachlässt, dann kann es wieder sehr schnell anders aussehen. Ja, wie hatten wir das denn auch erlebt in der Corona-Zeit? Ja, wie da wir alle so zusammengehalten hatten. Ja. Also wir sehen hier in diesen Versen einen großen Sieg. Ein herzliches Miteinander in der ersten Gemeinde. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das gab ihnen Freimut, nach draußen das Evangelium zu verkündigen. Der Heilige Geist konnte das Leben der Gläubigen verändern. Sie waren, wie wir gelesen haben, ein Herz und eine Seele. Aber es blieb nicht im bloßen theoretischen Ideal. Nein, es ging ins alltägliche Leben hinein, hatte das Auswirkungen. Es wurde eine neue innere Haltung zum Eigentum veränderte sich. Viele verkauften ihr Gut und linderten damit die Not der armen Gläubigen. Andere stellten ihren Besitz zur Verfügung, wie es Maria, die Mutter des Johannes Markus, tat, indem sie ihr Haus öffnete und die Gemeinde sich bei ihr dann in ihrem Privathaus dann trafen. Sie machte ihr Haus nutzbar für die Geschwister in der Gemeinde. Ja, auch diese Lydia war ja eine reiche Frau, die wohlhabend war. Und die hatte ein großes Haus und die stellte das den anderen zur Verfügung. Hier in unserem Bibelabschnitt haben wir gelesen von dem Barnabas, ja? Ja, oder auch Josef genannt, ja? Barnabas, ja? Der verkaufte tatsächlich sein Grundstück und gab das in die Gemeinschaft und betrachtete ihn als gemeinsamen Besitz. Übrigens, dieser Barnabas, von dem hier die Rede ist, der ging dann bei der ersten Missionsreise zusammen mit dem Apostel Paulus nach Kleinasien und verkündigte dort das Evangelium. Ja. Also das war dieser Barnabas, der gab so viel. Manche sehen jetzt in diesem Abschnitt, den ich jetzt soeben vorgelesen habe, schon eine Form des frühen Kommunismus. Allerdings müssen wir hier doch sehen, dass es hier schon sehr anders ist. Denn wir müssen festhalten, es gab hier keinen Zwang. Dass etwa jeder Gläubige alles in den gemeinsamen Topf reinschmeißen musste. Nein, wir sehen, sie taten es freiwillig oder aber auch nicht unbedingt alle. Ja. Das Weitere sehen wir, sie waren ja nicht davon geprägt, eine bessere irdische Welt schaffen zu wollen. Im Gegenteil, sie wussten, dass alles vergänglich ist und sie rechneten damit, dass wenn weiterhin so viele Juden zum Glauben kamen, es waren ja bis dahin schon 5000 Juden zum Glauben gekommen innerhalb dieser wenigen Tage, ja. Sie rechneten damit, dass dann bald der Messias in Macht und Herrlichkeit wiederkommen würde. So wie er es ihnen ja verheißen hat. Also sie waren eigentlich von Gott überzeugt, ja, vom Gotteswirken. Wir sehen als nächstes, müssen wir wissen, auch geschichtlich, dass zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem besonders viele alte Juden lebten. Denn viele Juden zogen in ihrem Ruhestand in die Stadt Davids, nach Jerusalem, und wollten dann später mal dort in dieser Stadt beerdigt werden. Und so können wir uns ausmalen, dass auch diese Gemeinde da vor Ort schon ein riesiges soziales Problem hatte, das sie lösen mussten. Ja. Ja, wir sehen des Weiteren auch, dass sie in den nächsten Versen auch damals unter den Christen Neid, Hochmut und Ehrsucht gab. Das werden wir gleich in den nachfolgenden Abschnitten lesen. Also egoistisches Verhalten, das zu Heuchelei führte. Wenn auch schon so ein uneigennütziges Verhalten wie zum Beispiel dem Barnabas vielen Christen sehr schwer fällt, wie viel schwieriger muss es dann sein für diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, die nicht den Heiligen Geist haben? Also ich würde hier nicht von einem frühen Kommunismus reden, denn das Wesen des Kommunismus ist ja eine Gesellschaft ohne Gott, die gemeinsam eine gerechtere Welt schaffen will. Aber das funktioniert niemals. Im Kommunismus sind alle gleich arm und nur wenige Privilegierte, die haben dann das Sagen. So sah das dann die Realität aus, des real existierenden Kommunismus. Also das würde ich jetzt an diesem Abschnitt nicht damit vergleichen wollen. Ja. Aber ich sehe ja übrigens hier in diesen Versen vielleicht noch etwas ganz Interessantes, was geschichtlich eine besondere Bedeutung hat. Ich sehe darin auch eine Vorhersehung Gottes, dass Gott diesen ersten Gläubigen der ersten Gemeinde durch seinen Heiligen Geist sie in diesem Handeln so geleitet hat. Denn wenige Zeit später brach in Jerusalem ja eine richtige Verfolgungswelle aus. Und die Christen, die dann schon ihr Grundbesitz verhökert hat, denen fiel es dann leichter, auf die Flucht zu gehen. Also rein praktisch gesehen, ja. Die konnten dann an anderen Orten wieder neu Fuß fassen. Und außerdem, Jerusalem wurde ja nur wenige Jahrzehnte danach völlig zerstört. Diese Prophetie, wo kannten sie ja von Jesus, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird, wenn das Volk Israel beständig daran festhält, wenn die Führenden festhalten, dass sie Jesus als ihren Messias ablehnen, dann wird nichts mehr von Jerusalem übrig bleiben. Nichts mehr vom Tempel. Und vielleicht hatten sie auch diese Vorhersage Jesu auch im Ohr. Der Schreiber des Hebräerbriefs, ich vermute Paulus, ja, schreibt im Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dieser Brief wurde kurz vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben an die Hebräer in Judäa. Was hat in diesem Zusammenhang auch dieser Vers für eine tiefe Bedeutung? Wenn die Juden, deren Herz und Seele an Jerusalem hang, am Tempel, ja? Und dann, wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und ich denke, dass auch von diesem Wissen die erste Gemeinde wirklich geprägt war. Ja, ich denke, wir sehen, in dieser besonderen Situation wussten die Gläubigen wirklich, worauf kommt es im Leben an? Was zählt denn wirklich? Diese Liebe war nur da, weil mit großer Kraft die Apostel von der Auferstehung des Herrn zeugten. Merken wir? Sie hatten die himmlische Perspektive. Und mit dieser Gewissheit veränderte das ihr Verhalten auch in ihrem irdischen Umgang mit ihrem Besitz und mit der Zuneigung und Zuwendung auch zu den einzelnen Geschwistern. Bei Barnabas, ich denke, das sehen wir auch bei ihm, gerade weil er hier nochmal erwähnt wird, seine Handlung war geprägt von seinem Bekenntnis seines Glaubens. Sonst wäre er auch nachher nicht in der ersten Missionsreise gewesen. Und später sehen wir, dass auch nach dem Disput mit Paulus, wo es mal eine Auseinandersetzung gab, eine Meinungsverschiedenheit, aber dann Barnabas mit dem Johannes Markus dann nach Zypern, in sein Heimatgebiet gegangen ist, um dort zu evangelisieren. Ja. Das Alte Testament, ja, oder die Mosebücher, die schreiben auch so viel wie den Wunsch und das Ziel, dass auch im Volk Israel keiner da sein sollte, der Not leidet. Ja. Wenn wir die Gesetze des Alten Testaments auch näher betrachten, wie das Volk Israel strukturiert war, wie sie sozial die Dinge auch miteinander regeln konnten, dann ist das total anders wie alle damaligen Nationen in der Antike. Sie besaßen ein sehr gut ausgereiftes Sozialsystem. In 5. Mose 15, Vers 4 heißt es: Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Aber was wir in der Bibel auch sehen, dass Faulheit auf Kosten der anderen verpönt war. Da gibt es auch eine Sprüche und da gibt es auch etliche Bibelstellen. Ja. Also das Ausruhen, dass die anderen schuften, man von anderen lebt, das war auch nicht richtig. Das war nicht im Sinne Gottes. Aber wer krank, behindert, weise oder verwitwet war oder durch ein Unglück, was ja auch passieren konnte, sich verschuldete, der konnte nach einer bestimmten Zeit auch wieder entschuldet werden. Auch dazu gab es im Volk Israel Regelungen und gab es Regelungen, wie man dass man füreinander sorgt. Deswegen auch diese besondere Betonung, dass wir auch die Eltern ehren und achten sollen. Ja? So wie die Eltern sorgen für die Kinder, wenn sie jung sind und sie lebenstüchtig machen sollen und erziehen sollen, so haben die Kinder im Alter, wenn die Eltern nicht mehr können, auch eine Verantwortung, dann die Eltern zu achten und zu ehren. Also das ist ein sehr biblisches Prinzip. Also vielleicht sollten unsere Politiker gerade in Zeiten, wo unser Sozialsystem immer mehr ins Wanken gerät, etwas mehr in die Bibel gucken. Also nach diesem wunderbaren Bericht über die erste Gemeinde kommt nun jedoch etwas sehr Einschneidendes. Ein sehr schockierender Bericht. Vielleicht haben wir auch schon Ähnliches erlebt. Nach einer besonders guten, gelungenen Veranstaltung oder nach einer tollen Gemeindefreizeit oder nach einer Taufe oder sonst was, ja, kommen plötzlich unmittelbar große Probleme. Eigentlich denkt man doch, wenn man jetzt hier so in einem Hoch lebt, wie hier die erste Gemeinde, ja, jetzt ist doch wunderbar. Wir haben uns alle lieb und es geht uns gut. Jetzt muss es doch immer so weitergehen. Aber plötzlich ist die Gemeinschaft der Gemeinde erheblich gestört. Ich möchte lesen ab Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Da heißt es: Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast. Hattest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies alles in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Also hier haben wir, sehen wir auch nochmal, das war wirklich freiwillig, wenn die das gemacht haben. Und es war kein Zwang ausgeübt worden. Ja. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihm zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Was für eine Niederlage. Plötzlich Neid, Eifersucht, Heuchelei, denselben Geschwister. Und ein Todesfall oder 2. Petrus wird durch Gottes Geist offenbart, was Böses im Herzen bei Ananias verborgen ist. Wie heißt es in Epheser 6, Vers 11? Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Übrigens hier in dem Vers 11 taucht zum ersten Mal der Begriff Gemeinde auf. Also griechisch Ekklesia. Im Kapitel 4 haben wir gesehen, dass der Feind die Gemeinde Jesu zerstören will durch Verfolgung. Aber er hat eigentlich das Gegenteil bewirkt. Die Gemeinde war noch geschlossener zusammen, hielt noch besser zusammen. Aber jetzt hier im vorliegenden Fall schien der Erfolg viel größer zu sein. Weil einzige Glieder in der Sünde sich verstricken ließen. Wie heißt es so schön? Ein Schiff kann auf bewegtem Meer hin und her geworfen werden, ohne Schaden zu nehmen. Aber wehe, wenn das Wasser in das Schiff eindringt, dann ist es um dasselbe geschehen. Manche denken jetzt vielleicht, wie kann das sein, dass in der Gemeinde Jesu nun so große Sünden und ein heftiges Gericht geschehen ist? Nach so einem großen Sieg, was sie doch zuvor erlebten. In der Gemeinde ist es doch so, wenn alles gut läuft, ist es leicht mitzuschwimmen. Da fühlt man sich wohl. Man meint, man wolle an den schönen Anteil nehmen. Aber ganz so konsequent wie andere Gemeindeglieder Jesu nachfolgen, will man dann doch nicht unbedingt sein. Solange man das nicht entdeckt, ist das ja alles okay. Man kann ja ein bisschen fromm sein und so tun, als ob. Aber wie lange? In einer Krise wird dann das Innere offenbar. Ich möchte nur noch 2 Beispiele uns aufzeigen aus dem Alten Testament. Und dann kommen wir nochmal hier wieder zurück. Wie haben wir denn das gesehen? Wir haben in der Textlesung haben wir dieses wunderbare Lied von Mose gesagt, wie sie Gott gepriesen haben für den Auszug aus Ägypten. Aber was geschah denn wenig später? 3 Tage später, nachdem Mose dieses wunderbare Lied gesungen hat und diesen Sieg gefeiert haben, da kamen sie, das Volk Israel, nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Ja. Wie oft geschah das? Ja, plötzlich war alles vergessen. Plötzlich murrten sie gegen Mose. Und auch in Vers 2 heißt es, und es 16, Vers 2, 2. Mose. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Oder in Vers 28. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Das Volk Gottes, das jetzt die Erlösung erfahren hat. Und 3 Tage später war alles vergessen. Vers 17, Vers 2 heißt es dann sogar, und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Was sind die Reaktionen des Volkes? Wie sind diese Reaktionen des Volkes zu erklären? Nach diesem wunderbaren Sieg. Vielleicht sagten die Israeliten, Mose, du hättest doch besser mal vorbereitet sein müssen. Du wusstest doch, dass du uns hier aus Ägypten führen willst. Da hättest du hier bei Jethro, bei seinem Schwiegervater, schon genug Wassertanks hinstellen können. Hättest du vorbereiten können. Du hast ja gar nicht vorbereitet. Du hättest ja schon mal vorher mal ein bisschen, 40 Jahre, hättest du schon mal ein bisschen Vorräte anschaffen können. Vielleicht haben die so geredet mit Mose. Du bist dran schuld. Natürlich werden sonst der Verantwortliche für diese Reise, der Leiter, der Mose, so ganz klar. Wie oft wollte das Volk Israel umkehren nach Ägypten? Bei jeder Schwierigkeit war immer Mose schuld, oder? Nächstes Mal, oder besonders hier Kapitel 4, 4. Buch Mose, ja? Immer wieder diese gleiche Leier. Wie kann das sein? Ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament. Nehemia. Nachdem die Mauern fertig gebaut wurden, lebt er viel später jetzt von Mose, als dann nach der babylonischen Gefangenschaft die Juden wieder zurückkehren konnten. Und er war auf dem Königshof hier von Artaxerxes, gell? Und war als Mundschenk da, hatte eine hohe Position gehabt und sah dann die Not in Jerusalem, dass die Mauer immer noch zerstört war. Und noch, obwohl die Juden eigentlich wieder zurückkehren durften, nach der Gefangenschaft. Und er gab dann seinen Job auf und ging dann dorthin und bekam auch die Gelegenheit, sich dafür einzusetzen. Nach diesem wunderbaren Mauerbau innerhalb von 52 Tagen, wo Gott deutlich seine Hand drüber gehalten hat, mit so vielen Widrigkeiten, die umzugehen hatte, was er vorher nicht wusste, ja, hatten sie aber gelingen gehabt, dass die Mauern gebaut wurde. Und nach diesem Mauerbau begann eigentlich bei Nehemia die eigentliche Aufgabe, die noch schwieriger zu lösen war. Denn es waren 4 große interne Probleme. Das Volk Israel hatte mit Lebensmittelknappheit zu kämpfen. Die Arbeit an der Mauer hatten sie daran gehindert, die Felder zu bestellen. Also sie benötigten Nahrung für ihre Familien. Dann das nächste, manche hatten Getreide, indem sie von anderen kauften. Manche mussten die Getreide kaufen. Oder manche mussten deswegen auch ihre Weinberge und Häuser verkaufen. Also es entstand eine Armut unter den Israeliten. Andere wollten Geld von ihren jüdischen Brüdern leihen, weil sie nicht verkaufen wollten. Sie benötigten Geld für die Steuern, aber auch an den König Artaxerxes. Also es gab da hohe interne Probleme. Die hohen Zinsen der jüdischen Brüder führten wieder weiterhin zu weiteren Problemen. Also all diese Dinge beschäftigte dann Nehemia. Ja. Obwohl das Volk Israel so einen großen Sieg hatte, dass sie wieder in einer befestigten Stadt wohnen konnten, hatten sie doch große Probleme. Ja. Aber merken wir hier an diesen nur kurz angeschnittenen Beispielen, bei dem Auszug aus Ägypten, das erste Beispiel, ein unheimlich großer Sieg, aber anschließend die Sorge der Versorgung, da begann schon wieder die Niederlage. Bei Nehemia, nach dem Mauerbau, ein unglaublicher Sieg. Sie hatten es überwunden, sie hatten die Mauer aufgebaut, aber danach anschließend Sorge um die Versorgung. Eigentlich das gleiche Problem. Eine Niederlage, ja. Und da hatte Nehemia ziemlich schwierig die Aufgabe, das wieder zu lösen, ja. Und hier in der Gemeinde, hier im Neuen Testament, die Gründung der ersten Gemeinde, trotz Anfeindung, auch ein unglaublicher Sieg, aber anschließend auch wieder durch Habgier und Heuchelei eine Niederlage. In Gemeinden kann man auch oft beobachten, dass zum Beispiel nach dem Bau eines Gemeindegebäudes oft zu Streit kommt. Da sind mir nicht wenige oder Beispiele bekannt, wenn ich das mal so von Gemeinden kenne, die von denen ich gehört habe oder erlebt habe. Ja. Oder nach einer Evangelisation oder nach Taufen, da kommt es zu Anfechtungen. Das hatten wir auch früher schon öfter mal erlebt. Ist es heute nicht, meistens ist dann immer der Leiter dran schuld, denn er hätte ja besser vorbereitet sein müssen. Er hätte alles durchschauen, überschauen müssen, oder? Wie gehen wir in solchen Situationen um? Als Kind und Jugendlicher dachte ich damals, meine Gemeinde, zu der ich damals gehörte in Groß-Gerau, ja, da in Südhessen, das ist die beste Gemeinde. Ich war davon überzeugt und ich glaube, das war auch die beste Gemeinde. Aber dann gab es da auch Schwierigkeiten. Und manches lief nicht so, wie wir es uns wünschten. Dann sind ja meine Eltern nach Gernsheim gezogen. Ja, diese Geschwister, da war es ganz anders, die Entwicklung gewesen der Gemeinde. Da waren Geschwister, die waren praktisch begabte Russlanddeutsche, die konnten bauen ohne Ende und waren total begabt. Die wuchs viel schneller, die Gemeinde, mit jungen Familien. Waren auch opferbereit, das muss man sagen, ja. Damals, das war schon prima, ja. Aber auch da gab es große Spannungen, ja. Dass letztendlich auch das ein Grund war, warum meine Eltern damals dann in die Rhön gekommen sind. Ja. Und was glaubt ihr, wie für uns auch eine Freude war, dass jetzt im Sommer genau diese Gemeinde uns die Reparatur von unserem VW-Bus bezahlt hat. Und dass sie jetzt auch an Pfingsten, ja, waren ja zwei Vertreter von der Gemeinde bei uns hier, haben uns hier geholfen, hier in Altgolzen. Ne? Merken wir, jawohl, es gibt Spannungen im Reich Gottes, es gibt Schwierigkeiten. Und ja, ich selbst durfte jetzt in 7 Gemeinden schon Aufbauarbeiten oder mitwirken. Und fragt meine Mutter, sie hatte auch viele Erfahrungen damals mit ihrem Mann gemacht, ja, mit meinem Vater, ja. Es gibt immer Schwierigkeiten und Probleme. Die Gemeinde Jesu ist noch kein Paradies. Auch wenn es nach unserer Bekehrung vielleicht uns das so erscheinen mag. Ja. Und es ist ja auch schön, wir dürfen ja auch genießen, wenn wir schöne Zeiten haben. Ja. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, was ich mich jetzt auch gefragt habe? Warum lässt Gott solche Wirren in seiner Gemeinde zu? Ich denke, dass der Schlüssel daran liegt, dass Gott auch an jedem einzelnen Gemeindeglied arbeiten möchte. Gott erwartet von dem Ältesten, von dem Leiter oder Pastor, dass er im Glauben vorweggeht. Aber er möchte auch, dass die Gemeindeglieder im Glauben wachsen. Mose musste ins Ungewisse Gott gehorsam sein. Er hatte sich das nicht ausgesucht. Ja. Er hatte viele gute Gründe Gott genannt, warum das nicht geht, was er eigentlich von ihm erwartete. Ja. Das wäre mal ein interessantes Thema für sich. Aber er ging. Ja. Er tat Gottes Willen. Ja. Und als Mose da das Volk ja, nach dem Auszug aus Ägypten dorthin gebracht hatte, da hat Gott schon sehr, sehr viel an diesem Mann gewirkt. Verändert, demütig gemacht, hat seinen Glauben geprüft, immer wieder aufs Neue. Und ich glaube, dass das auch der Schlüssel ist, dass er auch das mit uns, mit jedem Einzelnen will. Er will auch deinen und meinen Glauben prüfen. Und er erwartet das auch von der Gemeinde Jesu her, dass auch die Einzelnen sich da nicht einschüchtern lassen, den Namen Jesus noch frei zu verkündigen. Und ich denke auch, die Apostel oder auch Mose oder Nehemia, ja, alle diese großen Männer Gottes, die Gott gebraucht hat, die hatten am Anfang noch keinen vollständigen Plan, an welchem Tag sie was machen. Sie wussten nur immer den nächsten Schritt und den taten sie. Und sie vertrauten in allem Gott. Ja. Und das ist die Herausforderung. Auch wir als einzelne Gläubige werden dazu immer wieder aufgefordert. Wir können vielleicht eine Zeit lang an so einem christlichen Strom mitlaufen und sagen, ja, okay, ihr macht das ja alles gut. Aber letztendlich will der Herr auch deinen persönlichen Glauben prüfen, auf die Prüfung stellen. Ja, vertraust du genauso wie auch die Gemeindeleiter dem Herrn? Folgst du dem Herrn ganz konsequent? Und wir sehen eben jetzt auch in diesem Beispiel aus der Apostelgeschichte, welche Tragik darin besteht, wenn auch in Gemeinden ein Verhalten hineinkommt, wo Sünde nicht aufgedeckt wird oder wo Sünde toleriert wird, dann leidet die ganze Gemeinde darunter. Aber wir haben ja als Gemeinde Jesu immer wieder unser Bewusstsein. Jesus Christus ist unsere Vergebung. Bei ihm können wir alle unsere inneren Probleme, unseren Unglauben, können wir bei ihm abgeben. Und ihm wollen wir vertrauen. Und deswegen brauchen wir immer wieder diese Sicht und diese Perspektive. Jesus, du bist mein Erlöser. Und solange wir hier auf Erden leben, auch als Christen werden wir so manche Probleme und Schwierigkeiten haben. Ja. Das ist leider so. Ja. Aber das ist auch die Herausforderung, in der uns Gott stellt. Lernst du da? Und wenn du einen falschen Weg gegangen bist, dann wieder zurückzukehren und wieder treu deinen Dienst zu tun? Oder ja, möchtest du mit dabei sein? Das wünsche ich uns allen, dass wir doch auch diese Perspektive haben, dass unser Glaube gestärkt wird, dass wir nicht verzweifeln und nicht mutlos werden, wenn Probleme da sind, sondern dass wir uns vielleicht auch selber vor dem Herrn prüfen, wie weit willst du mich noch verändern? Wo sind Punkte in meinem Leben, wo ich Veränderung brauche, wo ich nicht dir genug vertraue und wo meine Beziehung mit dir nicht in Ordnung ist? Ja, das möge der Herr schenken, dass wir da uns ganz neu von ihm ausrichten lassen. Sagen, jawohl, wir sehen, hier geht es um dich und dein Werk. Amen.